Wir Menschen hören ja gerne auf Stichworte. Geschickte Wahlkämpfer in dieser Zeit liefern uns jede Menge solcher Stichworte, denn sie wissen genau, wenn wir erst das richtige Stichwort gehört haben, dann brauchen wir gar keine Rede mehr dazu, sondern dann vollenden wir im Kopf schon selber, was da noch zu sagen ist. Entweder das, was wir gewohnt sind zu hören oder was wir gerne hören möchten. Fast scheint mir, mit unserem Predigttext könnte uns das heute ähnlich gehen. Ist er nicht auch gespickt mit Stichworten, die uns angenehm in den Ohren klingen, die gute Gefühle in uns auslösen? Die Güte des Herrn, das ist so ein Stichwort. Oder seine unendliche Barmherzigkeit. Oder seine große Treue und Freundlichkeit. Da brauche ich eigentlich nichts mehr zu predigen. Predigt's nicht in euch schon von selber weiter bei solchen Stichworten? Man kann sie ja kaum hören, ohne dass damit irgendetwas in uns zum Klingen gebracht wird. Und vielleicht klingt sogar bei dem einen oder der anderen Musik an. Die Güte des Herrn hat kein Ende, kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Steht auch im Gesangbuch und ist genau dieser Bibeltext. Aber nun muss ich uns leider einen heftigen Stich versetzen, denn unsere Stichwörter stehen an einem Buch der Bibel, das zu den größten Zumutungen der Bibel gehört, eben in den Klageliedern. Ich muss zugeben, ich hätte gerne einen angenehmeren und einfacheren Predigttext für meine zweite Predigt hier in Edewecht gehabt. Wie ein pechschwarzer Himmel ist dieses Buch, und unsere Verse, die wir gehört haben, sind darin der einzige und noch dazu sehr gebrochene Lichtstrahl. Dieses Buch beschreibt ein abgrundtiefes Leiden. Das geht noch viel tiefer ab als im Buch Hiob. Und dieses Buch lässt ein Gottesbild entstehen, an dem man verzweifeln könnte. Das Buch ist geschrieben worden vor dem historischen Hintergrund der Belagerung und Eroberung Jerusalems durch die Babylonier im Jahre 587 bis 86 vor Christus. Von diesem Ereignis erzählen auch andere Bücher der Bibel, zum Beispiel das zweite Buch der Könige ganz am Schluss. Das ist ein spannend zu lesender Bericht, und noch viel spannender ist er im Buch des Propheten Jeremia, wo diese Geschichte über mehrere Kapitel verteilt im ganzen Buch zu finden ist. Richtig spannend zu lesen. Aber im Buch der Klagelieder ist diese Geschichte nicht spannend. Da ist sie einfach nur entsetzlich. Da wird nämlich mit den Augen der einfachen Menschen beschrieben, wie das ist, wenn der Hunger der Belagerung die Menschen zum Äußersten treibt. Und ich meine wirklich zum Alleräußersten, bis hin zum Kannibalismus innerhalb der eigenen Familie. Das kann man da lesen in diesem Buch. Und dann wird beschrieben, wie das ist, wenn die Belagerer schließlich in die Stadt einbrechen und dann aus Wut und aus Lust alles totschlagen, was ihnen in den Weg kommt, sodass am Ende die Straßen gefüllt sind mit Leichen und die Überlebenden umherirren, weil sie vor lauter Blut in den Augen nichts mehr sehen können. Das sind Bilder, die ihre schreckliche Wiederkehr immer wieder gefunden haben in der Geschichte des Volkes Israel, bis hin zum Massenmord, bis zur Shoah an den Juden im Dritten Reich. In unserem Kapitel, im dritten Kapitel, da wird dann eine regelrechte Statistik des Grauens aufgeschrieben. Da beschreibt einer sein persönliches Leiden in alphabetischer Reihenfolge. Man kann sich fragen, wie man auf so eine Idee kommen kann, sein eigenes Leid in alphabetischer Reihenfolge aufzuschreiben, aber vielleicht kann der auf andere Weise überhaupt keine Worte mehr finden für das, was er erlebt. Das klingt zum Beispiel so: Er hat mich zerfleischt und zunichte gemacht. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gegeben. Er hat mir seine Pfeile in die Nieren geschossen. Er hat mich auf Kiesel beißen lassen. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Ich habe das Gute vergessen. Er hat das gemacht. Wer ist das überhaupt, dieser Er? Da ist nicht der babylonische König Nebukadnezar gemeint und auch nicht sein Feldhauptmann Nebuzaradan, der doch die Befehle gegeben hat, sondern Gott ist gemeint. Das ist nämlich die Überzeugung des Alten Testaments. Alles kommt von Gott. Nichts geschieht, was Gott nicht freigegeben hätte. Auch das Böse kommt von Gott. Einige Verse weiter in unserem Kapitel, in Vers 37 heißt es, wer darf denn sagen, dass solches geschieht ohne des Herrn Befehl und dass nicht Böses und Gutes kommt aus dem Munde des Allerhöchsten? Und kommen wir da noch mit bei diesem Gedanken, dass Gott auch der Urheber des Leides ist? Wie passt das denn zusammen mit den Stichworten aus unserem Predigttext? Wie passt das zusammen mit Gottes Güte und seiner Barmherzigkeit? Wie passt das zusammen mit seiner großen Treue und Freundlichkeit? Und was soll daran eigentlich köstlich sein, wenn man auf seine Hilfe hoffen muss? Oder steckt das etwa beides in Gott? Gehört das beides zu seinem Wesen? Die Barmherzigkeit und Güte, genauso wie auch der maßlose Zorn und die gnadenlose Strafe? Das ist jedenfalls der Reim, den sich die Klagelieder auf die Frage nach Gottes Wesen machen. Eigentlich ist Gott barmherzig. Aber wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen und darum hat sich Gott in Zorn gehüllt und hat ohne Erbarmen getötet. Ja, das heißt dann aber, so ist das gemeint mit Gottes Güte und Barmherzigkeit. Sie sind groß, aber sie haben auch ihre Grenzen. Wenn der Mensch sich falsch verhält, dann muss Gott strafen. Darum stehen auch seine Barmherzigkeit und seine Güte immer nur unter Vorbehalt. Und so heißt es ja wörtlich in unserem Bibeltext, noch ist Gottes Barmherzigkeit nicht zu Ende. Und weil er gütig ist, darum sind wir noch nicht gar aus. Aber wer weiß, wie lange noch? Ich muss sagen, mir versetzt das einen Stich. Da wird mir Gott gezeigt, wie ein rabenschwarzer Pädagoge, der uns zu verstehen gibt, eigentlich habe ich dich ja lieb, aber weil du böse warst, darum muss ich dich jetzt bestrafen. Dann kann ich anschließend wieder lieb zu dir sein. Kennt ihr solche Pädagogik? Ich rede jetzt nicht von Klarheit und Konsequenz, die sind nötig in der Pädagogik. Ich rede davon, dass es Kinder gibt, die sich nie sicher sein können, sind meine Eltern jetzt eigentlich lieb oder sind die böse auf mich? Es reicht ja schon ein kleiner Fehler und dann geht ein Gewitter über mir herunter. Und dann reicht eine kleine Sinnesänderung und es ist wieder Sonnenschein. Wo bin ich eigentlich dran bei meinen Eltern? Es gibt Kinder, die das so erleben, die nie wissen, sind meine Eltern lieb oder nicht. Und wo sind wir dran bei Gott? Wie können wir als Christen diesen alttestamentlichen Bibeltext auslegen und verstehen? Es gibt mittlerweile warnende Stimmen, die uns sagen, ihr Christen könnt euch diesen alttestamentlichen Text nicht einfach aneignen, so als ob das eurer wäre. Das ist gar nicht eure Geschichte, die hier erzählt wird. Das ist nicht euer Erleben, die hier zu Wort kommt, sondern das ist das Leiden und die Geschichte des jüdischen Volkes. Ihr seid viel eher auf der Seite der Babylonier, die den Juden dieses Leid angetan haben, bis heute hin. In der vergangenen Woche ist gerade noch mal ein Anschlag auf eine Synagoge in Hagen verhindert worden, am Yom Kippur, am Versöhnungstag. Darum dürft ihr Christen nicht versuchen, den Juden zu predigen und ihnen ihr Leid mal richtig zu erklären, weil ihr ja Bescheid wisst. Ich will das auch nicht tun. Ich will hören auf die Erfahrungen meiner jüdischen Geschwister. Und doch kann ich gar nicht anders, als diesen alttestamentlichen Bibeltext mit christlichen Augen zu lesen und mit christlichen Ohren zu hören. Ich kann gar nicht anders, als in diesen alttestamentlichen Worten Christus zu entdecken. Denn diese große Spannung, die da drin steckt, das ist ja genau die Spannung, der Jesus sich ausgesetzt hat, als er ein Mensch geworden ist. Das ist dieselbe Spannung, die Jesus am Ende zu dem Verzweiflungsruf gebracht hat: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann legt uns Jesus diese Frage aber auch nahe: Wie sind wir eigentlich dran bei Gott? Und darum will ich versuchen, das auch durchzubuchstabieren, was ich hier lese. Und mehr als ein Versuch kann das vielleicht gar nicht sein. Und ich fange mit dem an, was für mich das Schwerste ist. Von Gott kommt Gutes und Böses. Eigentlich wehre ich mich gegen diese Vorstellung. Gott ist doch gut, Gott ist die Liebe. Dass er Gutes tut, ja, das kann ich gut verstehen und das nehme ich gerne an. Das Böse, das möchte ich gerne abschieben auf die bösen Mächte. Aber nun lese ich es auch an anderen Stellen der Bibel, zum Beispiel beim Propheten Amos. Da steht: Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Oder beim Propheten Jesaja, da sagt Gott selber: Ich gebe Frieden und ich schaffe Unheil. Ist also Gott schuld am Unheil in dieser Welt? Ist Gott schuld daran, dass Menschen sich gegenseitig vernichten? Macht Gott das, wenn Naturkatastrophen über uns hereinbrechen? Schickt Gott uns Seuchen und Krankheiten, die uns plagen? Vielleicht geht's euch genauso wie mir. Ich bin von diesen Fragen völlig überfordert. Aber dann ist es doch für mich ein großer Trost, dass ich wissen darf: Gott hat keinen ebenbürtigen Gegenspieler. Das Böse ist keine selbstständige Macht. Das Böse ist nicht eigenmächtig. Es kann sich nicht ohne Grenzen ungehindert austoben, sondern das Böse bleibt immer unter Gott. Hiob, der sich mit den gleichen Fragen rumgeschlagen hat, der kriegt von Gott am Ende eine bildgewaltige Antwort. Für Hiob, wie für viele Menschen des Alten Testaments, ist das Meer das Bild für das Chaos, für das absolut Böse, gegen das man sich nicht wehren kann. Und nun sagt Gott am Ende des Buchs Hiob: Zum Meer, bis hierhin sollst du kommen. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Gott erlaubt, aber er setzt auch die Grenzen. Schon von Anbeginn der Schöpfung hat er dem bösen Chaos die Grenzen gesetzt. Warum Gott das Chaos überhaupt zulässt, warum er zulässt, dass es auch in mein Leben einbrechen kann, das bleibt mir unbegreiflich. Aber ich kann glauben, auch das Chaos bleibt unter Gott. Gott setzt ihm die Grenzen. Und weil das so ist, darum bin ich nicht gar aus. Das Böse hat Grenzen. Gottes Barmherzigkeit ist grenzenlos. Und dann wird mir auch klar, ich kann aber vom Bösen nicht so reden, als ob das mit mir selber gar nichts zu tun hätte, als ob das so eine fremde Macht wäre. Denn es gibt eben auch kein Böses ohne menschliche Verantwortung. Wir Menschen sind immer darin verstrickt. Im Buch der Klagelieder ist die Rechnung ganz einfach. Wir haben gesündigt, Darum hat Gott gestraft. Die Menschen, deren Stimmen in diesem Buch zu hören sind, die haben ein ganz klares Schuldbewusstsein, weil wir die falschen Entscheidungen getroffen haben. Darum ist all dies Übel, dies Unheil über uns gekommen. Ich finde diese einfache Rechnung beklemmend. Ich finde sie auch darum beklemmend, weil ich aus Erfahrung weiß, mit den Schuldgefühlen ist das so eine Sache. Die Leute, die wirklich große Schuld auf sich geladen haben, haben nur ganz selten auch große Schuldgefühle. Das sind die Leute, die sich den Schlaf so leicht nicht rauben lassen. Mit Schuldgefühlen plagen sich eher die Leute, die nur ein kleines Schuldenkonto haben. Und so war das damals in Jerusalem auch. Die, die hier klagen und die auch bei sich selber die Schuld suchen, die haben keine politischen Entscheidungen getroffen, die waren gar nicht dazu in der Lage. Das haben der König und seine Oberen gemacht und sie mussten einfach nachvollziehen oder sich gefallen lassen, was die entschieden haben. Aber Schuld, das zeigt sich eigentlich auch daran, ist im eigentlichen Sinn des Wortes immer ein Komplex. Und jetzt versteht mich nicht falsch mit diesem Wort Komplex. Was ich meine ist, in Schuld sind immer viele verstrickt. Ein ganzer Komplex ist das. Viele sind darin verstrickt, ganz unabhängig davon, wie hoch ihr eigener Anteil ist. Manche sind als Täter verstrickt in diesen Komplex. Andere als Mitläufer oder manchmal auch nur als Mitwisser. Und viele sind als Opfer darin verstrickt. Unter den Folgen leiden sie alle. Alle stecken sie in diesem Komplex drin und finden nicht mehr raus. Und wir sehen es heute so deutlich wie noch nie, dass menschliche Schuld immer auch Auswirkungen hat auf die ganze Schöpfung. So viele unserer Katastrophen sind eben wirklich unsere Katastrophen. Wir haben sie selbst gemacht. Wie hoch ist dein Anteil daran? Wie hoch meiner? Wer kann das ausrechnen? Aber wer ist ohne Schuld? Ich finde es seltsam, dass schon in einem so alten Bibeltext wie dem unserer neutestamentlichen Lesung, das so deutlich steht, die Schöpfung leidet mit uns. Und sie leidet eben auch an uns und sehnt sich mit uns nach Erlösung. Aber davon, von Erlösung, redet auch das Buch der Klagelieder. Das, was ich anfangs als Stichwörter bezeichnet habe, das sind bei Gott nämlich keine hohlen Phrasen. Diese Wörter stechen vielmehr all das Übel aus, was uns belastet und bedrückt. Wir können Gott nicht messen an dem Bösen, das er zulässt. Wir können ihn nur messen an dem Guten, das er tut. So ist das wohl gemeint. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Gott leidet nicht an einer Persönlichkeitsstörung, sodass er mal gut und mal böse wäre. Wie Gott gegen uns gesinnt ist, das zeigt sich in seinem Sohn Jesus Christus. Mit Jesus hat Gott sich selbst den zerstörerischen und bösen Mächten in dieser Welt ausgesetzt, unter denen wir leiden. Gott begegnet uns in Jesus sozusagen auf der Augenhöhe des Leidens. Als Unschuldiger hat Jesus unter der Brutalität von Menschen gelitten. Und so ist Gott an die Seite all derer getreten, die unschuldig leiden müssen. Und schuldlos hat Jesus das klarste Schuldbewusstsein gezeigt. Das Bewusstsein dafür, dass wir da nicht rauskommen aus eigener Kraft. Jesus hat die Verantwortung für menschliche Schuld übernommen und er hat das so weit getan, dass er sein Leben dafür eingesetzt hat. Und darum ist es eben doch ein köstliches Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Ich möchte wohl wissen, wer von uns hier geduldig sein müssen, als köstlich empfindet. Wahrscheinlich niemand. Nicht umsonst steckt in diesem Wort köstlich aber eben auch das Wort Kosten drin. Geduld kostet Nerven. Und es kostet mich viel, wenn ich merke, Gott macht es anders, als ich mir das gedacht habe. Gott macht es anders, als ich mir das wünsche oder als ich es begreifen kann. Aber köstlich ist, wenn ich merke, mein Vertrauen auf ihn lohnt sich trotzdem. Das kostet mich zwar was, aber das zahlt sich auch aus. Gott lässt die, die auf ihn vertrauen, nicht im Stich. Seine Zusagen gelten für uns, sie sind keine hohlen Phrasen. In Jesus haben Gottes Zusagen wirklich Hand und Fuß bekommen. Amen.